Heute zu Gast im Podcast Simon, der Gründer der Brand Akur. Er war jüngst in die Höhle der Löwen, hat da schon über seine Story berichtet, wurde von Carsten Maschmeyer nicht nur als Mega-Idee, sondern Giga-Idee beziffert oder benannt. Und tatsächlich, was er erzählt, ist mega spannend, sein Werdegang. Er hat ein Impact-Startup gegründet aus seinem Herkunftsland Benin, kommen die Cashew-Kerne, aber auch eben die Cashew-Früchte, mit denen lange Zeit nichts gemacht wurde, bis er sich diesem Thema annehmen wollte und da halt eben ja Impact fahren will, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Hürden, die ihm in den Weg gelegt werden, und darüber spricht er hier im Podcast. Super spannend, super inspirierend, großen Respekt für das, was da Simon tagtäglich macht, was er da mit, was für einer Leidenschaft er das macht, und diese Leidenschaft kommt rüber, obwohl er nicht Muttersprachler ist, bin ich maximal beeindruckt, wie er das hier auf jeden Fall im Podcast, im Gespräch rübergebracht hat. Mega spannend auch seine Eindrücke, seine Erfahrungswerte, und genau darüber spricht er hier. Deswegen viel Spaß hier beim Podcast.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, ihr kennt es schon, an dieser Stelle der kurze Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist Pathway Solutions. Ich glaube, ich brauche hier gar nichts mehr groß sagen. Buchhaltung, ein Thema, was nicht begeistert, aber notwendig ist. Buchhaltung und Co. etwas, was auf jeden Fall laufen sollte, was aber im deutschsprachigen Raum ganz anders ist als in den USA zum Beispiel, wo eben der Steuerberater, die Steuerberaterin auf jeden Fall Anforderungen hat, damit das Ganze gut funktioniert. Es gibt viele Tools auf Shopify, es gibt nur wenige, die wirklich rund um das Ganze sauber ausspielen, dass auch eben du ruhe- und stressfrei dein Wochenende genießen kannst, deine Arbeit fokussiert nachkommen kannst. Deswegen Pathway Solutions tatsächlich das Tool der Wahl vieler erfolgreicher Brands hier im deutschsprachigen Raum, komplett halt eben spezialisiert auf Deutschland und Co., um die Buchhaltung, um die Steuervorbereitung und Co. zu machen, Zahlungsabgleiche und, alles das, was dein Steuerberater braucht, alles das, was eben notwendig ist, rechtlicherseits. Deswegen schaut mal vorbei auf unserer Seite merchinspiration.com. Wir haben eine Landingpage für Pathway Solutions aufgesetzt, wo auch nochmal extra Konditionen sind, damit es so einfach wie möglich ist, für dich zu starten. Pathway Solutions, das Tool der Wahl für halt das ganze Thema Buchhaltung. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute hier Simon dabei zu haben. Und heute wird es mal einen besonderen Schwenk reingeben in Impact Startups. Ich glaube, es war schon eine Weile her, vor ein, zwei Jahren, in dem ersten Jahr von Merch Inspiration Podcast, wo wir schon mal drauf geguckt haben, so ein bisschen, wo es darum ging, ja, quasi Online-Shops, die nicht nur quasi den Umsatz, den finanziellen Sinn und Zweck haben, sondern halt auch noch mehr dahinter quasi einen Impact haben, was die antreibt. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute wieder jemanden zu Gast haben, der ganz besonders ein spannendes Produkt hat, ja, einen spannenden Zweck, Sinn und Zweck hinter dem ganzen Unternehmen hat. Simon, da wirst du nachher mehr von berichten. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Willkommen im Podcast.
Hallo Adrian, danke schön. Ich freue mich wirklich riesig, hier zu sein. Das ist für mich eine große Ehre, Teil deiner Call, deiner Post hier zu sein. Und ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Ganze und meine Erfahrungen, alle, was ich bis jetzt erlebt habe, mit Akur zusammen, meine Startup, mit den Leuten hier zu teilen. Das ist mir eine große Ehre.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch und cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns doch mal direkt reinstarten. Du hast gerade schon sehr freudig berichtet, angefangen zu sprechen. Deswegen vielleicht ganz kurz für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten. Wer bist du und ja, was machst du eigentlich?
Genau, ich bin Simon de Bade. Ich habe eigentlich Informatik studiert. Ich bin Informatikingenieur. Habe ich dann hier vor 11 Jahren das Studium abgeschlossen und dann direkt dann in Beruf. Aber seit 2 Jahren bin ich wirklich einer Vision getrieben, dass ich dann die Cashew-Äpfel dann ein bisschen hier in Europa und Deutschland speziell bekannter machen kann und möchte. Und da habe ich dann dadurch meine Startup gegründet. Und so habe ich das Ganze gestartet.
Mega. Du hast gerade schon gesagt, so Cashew-Kerne ist so der Dreh- und Angelpunkt, quasi das Zentrum von dem, was du tust. Wie kommst du darauf, auf Cashew-Kerne auf einmal zu kommen?
Genau, richtig. Also ich esse gerne die Cashewkerne. Ja. Das ist Superfood und das ist Trendfood. Alle wollen in fast jedem Produkt Müsli, hat man Cashewkerne. Ja. Und ich habe irgendwann auch, da du das auch sehr, sehr mag, ja, habe ich irgendwann eine Dose in Hand gehabt. Und meine Tochter hat sogar gesagt, ja, Papa, du bist süchtig nach Cashewfrüchte, ja, weil das ist Cashewkerne, weil ich die Dinge so liebe. Ja, so liebe. Und ja, irgendwann habe ich mich gefragt, ja, wo sind die? Warum gibt es nicht die Früchte? Weil als Kind habe ich schon im Heimat, ja, eben in Westafrika, schon die Früchte schon damals gegessen. Ja, und hier, ich sehe aber nur hier in Europa nur die Kerne im Regal, überall, es geht nur um die Kerne, habe ich mich dann gefragt. Aber was passiert verdammt nochmal mit den Früchten? Ja, wenn man weiß, dass sie groß wie ein Apfel sind, ja, und man hat kein Tier zu sehen. Und da habe ich angefangen zu recherchieren. Und da bin ich dazu gekommen, dass die Früchte sind sehr empfindlich, können nicht transportiert werden. Ja, daher werden sie dann weggeworfen und nicht verarbeitet. Und dadurch in solche Länder, die verarbeitete Infrastrukturen nicht existieren, dann landen die Früchte unverwertet dann in Müll. Ja, und das ist schade drum. Und so habe ich das Ganze dann gestartet, wo ich gesagt habe, okay, kann man was Wertvolles, kann man was Geiles aus diesen Früchten machen. Sie sind nicht schlecht, ja, nur weil man nicht die Möglichkeit hat, in solchen Ländern das zu verarbeiten. Deswegen landen sie in Müll. Da habe ich das Ganze dann gestartet und überlegt, dann, was man daraus machen kann. Und so bin ich dann langsam gestartet. Und für uns, ja, was naheliegend ist, ja, was einfach ist, mit aus einer Frucht zu machen, ist erstmal ein Saft, ja. So haben wir als erstes Produkt den Saft und dann jetzt planen wir weitere Produkte aus diesem wundervollen Cashew-Apfel.
Okay, mega spannend. Ich habe mir tatsächlich nie Gedanken gemacht, wie eigentlich so ein Cashewkern heranwächst, sondern habe immer einfach es für gegeben angenommen, dass man dann auf einmal so einen Cashewkern da hat, vielleicht wachsen die im Boden oder so. Mir war das nicht bewusst, bis ich dich getroffen habe quasi, dass es überhaupt eine Frucht drumherum gibt. Und du hast gesagt, so ja, du hast so ein bisschen halt auf einmal auch die Verwunderung, so was passiert eigentlich mit der Frucht? Du kennst es aus deinem Heimatland, aus der Kindheit, dass halt eben die Frucht auch lecker ist, dass man daraus was machen kann, aber effektiv hier, wenn es wird ja wahrscheinlich auch viel exportiert, ne? Ist Benin quasi ein Anbauland?
Richtig, richtig. Benin, genau, richtig. Benin ist mein Heimatland, ist das siebte Cashew-Produzent weltweit. Ja, wir produzieren oder exportieren 200.000 Tonnen Cashewkerne pro Jahr. Und wenn man weiß, dass ein Kilogramm Cashewkerne hat man daraus 10 Kilogramm Cashewfrüchte, die im Müll landen, das ist schon 2 Millionen Tonnen an Früchte, die pro Jahr nur in Benin allein im Müll landen, ja. Und so bin ich darauf gekommen, wo ich sage, wir sind schon eine große Cashew-Produzent, ja. Und die Leute, die Bauern, die sowas pflanzen, wenn am Ende nur von der Kerne produzieren, aber der größte Teil im Müll landet, das kann nicht sein. Und wenn die Früchte auch jetzt anfangen, wirklich zu verkaufen oder daraus was zu machen, das würde für den Bauer um die 30% Umsatz mehr, als was sie jetzt haben, ja. Und wenn man das Ganze sieht und das Ganze nimmt, dann sagt man, muss man was machen. Und was mir ein bisschen schade findet, ja, diese Bauer, ja, vor Ort, sie verdienen im Moment wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Warum? Was viele Leute nicht wissen, ja, die Kerne, was wir hier in Europa essen, ja, die meisten der Kerne werden in Afrika angebaut. Ja, danach werden diese ganze Kerne dann gepflückt und dann nach Asien verschifft und dann in Asien dann verarbeitet zu den gerösteten Kernen, die wir hier in Europa haben und dann wird dann in Asien dann nach Europa dann verschifft zum Verkaufen. Das heißt, die Wertschöpfungskette ist nicht vor Ort in Afrika, die Wertschöpfungskette ist in Asien und dann wird hier verkauft. Und mit der Recherche, die ich gemacht habe, ja, die Händler, die von in Asien die geröstete Kerne nach Europa dann verschiffen, sie verdienen 250% mehr als der Bauer, der in Afrika unter der Sonne, im Sonne hart gearbeitet hat, um die Kerne zu pflücken. Ja? Und deswegen sage ich, ja, das kann nicht so weitergehen. Für uns, wir haben dieses Glück, dass die Früchte können nicht exportiert werden. Die Früchte müssen so oder so aufgrund der schlechten Lagereigenschaft müssen vor Ort verarbeitet werden und direkt nach Europa. Und diese Weg nehmen wir und wir werden das weitermachen und dann das Ganze noch weiter aufbauen.
Mega spannend. Das heißt tatsächlich so, du hast quasi drei Sachen, die du vereinst mit Akur. Einerseits, du hast erwähnt, so, okay, dir ist auf einmal bewusst geworden, wie groß die Verschwendung eigentlich ist.
Ja.
Abfall von etwas, was gar kein Abfall sein muss.
Richtig.
So, weil halt eben der Kern nur einen kleinen Teil ausmacht von dieser großen Frucht, aber extrem viel davon einfach weggeworfen wird, was rein theoretisch genutzt werden könnte,
genau.
Verarbeitet werden könnte, aber heutzutage nicht gemacht wird. Das heißt, eins, die Verschwendung, so Abfall reduzieren durch eben das, was du tust, die Verwertung des Fruchtfleisches.
Richtig.
Dann gleichzeitig auch durch diese Verwendung und Verwertung ein zusätzliches Einkommen generieren für halt eben die Leute, die das Ganze anbauen vor Ort, weil quasi aus dem, was aktuell einfach nur weggeschmissen wird, auch eine weitere Einnahmequelle generiert werden kann durch eben Säfte und Co., die verkauft werden und das, was die dann dafür dann auch eben für das Fruchtfleisch kriegen. Und das Dritte, quasi ja nochmal so eine höhere Ebene, auch eben Wertschöpfung quasi direkt nach Benin zu bringen und nicht eben das, was quasi ja in der Verarbeitung jetzt gerade mit Cashewkernen in Asien liegt, das quasi zurückholen, zumindest fürs Fruchtfleisch halt eben und da dann die Wertschöpfung auch in dein Heimatland quasi bringen.
Ist richtig, so? Adrian, richtig? Super, super zusammengefasst. Das kann man nicht machen. Also das Einzige, was ich dazu packen kann, ist einfach nur das, ich wollte sagen, wo ich das ganze angefangen habe, hatte mein Ziel oder mein erster Grund ist einfach Nachhaltigkeit, dass man die Früchte nicht wegschmeißt. Das war mein Ziel. Was darfst du machen, damit man die Früchte verwertet? Und dann bin ich jetzt ein paar Mal vor Ort in der Cashew-Plantagen, habe ich mit den Frauen dann gearbeitet, habe die Frauen getroffen und ich habe wirklich eine Erfahrung gemacht, wo ich langsam diesen Nachhaltigkeitsaspekt nicht im Vordergrund nehme, aber sonst diesen Social Impact. Ja? Weil eine kleine Geschichte, ja, ich war vor Ort, ja, und ja, man weiß, Afrika ist oft warm, heiß, ja. Die Sonne scheint ganzes Jahr und fast ganzes Jahr. Und die waren in der Cashew-Plantage mit den Frauen. Sie waren ungefähr 40 Frauen, die dann zusammen da in der Plantage die Früchte pflücken. Und da habe ich eine ältere Dame da gesehen, zwischen diese Frauen, eine ältere Dame, ja, geschätzt von mir wäre, sie wird vielleicht 70 oder so, oder vielleicht ein bisschen mehr sein. Und die war dabei am Pflücken, ja. Und wo ich sie gesehen habe, gebückt, ja, im Sonne da. Und ich habe, das kann nicht sein jetzt, um 13 oder 14 Uhr, so eine ältere Dame, jetzt normalerweise sollte sie ihre Rente genießen, ja. Bin ich zu ihr gegangen, habe ich gefragt, ja, bei uns in Benin, ja, sagt man so ältere Leute, alle Mama oder sowas, ja, so ein bisschen Höflichkeit, so, ja, Mama, was machen Sie hier so? Das ist so heiß, Sie sollen zu Hause bleiben und dann genießen, ihre Ruhestand genießen. Da guckt mir diese Dame, lächeln und sagt zu mir, mein Sohn, Rente, Ruhestand, sowas weiß ich nicht, sowas kenne ich nicht, ja, weil. Warum? Es gibt keine Rente in solchen Milieu, in solchen Ländern. Die meisten haben keine Rente, weil die arbeiten jeden Tag. Es gibt keine geregelte Arbeit, wo man Sozialversicherung bezahlt, wo man das bezahlt. Was du arbeitest, verdienst du. Wenn du nicht arbeitest, gibt es auch kein Essen. Ja, außer wenn du irgendwelche Kinder hast, die dann groß sind und arbeiten können. Aber sonst, wenn du alt und nicht diese Möglichkeit hast, ja, musst du jeden Tag arbeiten bis zu deinem Tod. Ja. Und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mir wirklich so auf dem Boden der Tatsache, wo ich sage, wirklich, wir nehmen hier in Europa als Normalitäten, ja, das Normalität, das ist ganz normal, man arbeitet, am Ende hat man seine Rente und dann fertig. Aber wenn man sowas erlebt, dass man weiß, es gibt Leute, die diese Rente nicht kennen, nur weil es gibt viele andere Leute, die über die Jahre, ja, voll Gewinn machen wollen und dann andere Leute dann bleiben vor Ort irgendwo in solchen Ländern ohne Geld, ohne Versicherung, ohne alles. Und das, wenn man sowas erlebt, weiß man, okay, muss man was machen, muss man was versuchen zu ändern. Und so ist meine Motivation noch stärker durch diese Produkt, was wir jetzt machen. Es geht nicht mehr um die Nachhaltigkeit, aber mehr versteckt diese Social Impact, was wir damit bewirken.
Okay, das heißt aber, mit dem, was du tust, dann auch so zusätzliche Einkommensquelle ist das eine, aber dir ist auch ein Anliegen, dass dann wahrscheinlich auch eben Großteil von den Gewinnen auch direkt halt eben als faire Löhne vor Ort dann eben an die anbauenden Landwirtinnen und Landwirte halt geht.
Genau, das ist unser Ziel. Leider im Moment, wir sind noch nicht so weit, weil die Menge, was wir jetzt produzieren, ist noch nicht so groß, aber jetzt schon, ich war im Februar, vor 2 Monaten war ich vor Ort und ich habe Rückmeldung von diesen ganzen Frauenkooperativen, die mich gesagt haben, wirklich, seitdem wir zusammenarbeiten, wir haben das gemacht, wir können jetzt allein bestimmte finanzielle Sachen machen, wir müssen nicht auf unsere Männer warten, so. Also, das sind kleine, kleine Sachen, wo ich sage, okay, langsam jetzt läuft. Aber mein Ziel ist, dass man irgendwann wirklich das Ding riesig aufbaut, groß aufbaut, mit Produktionsstätte größer und damit die Leute, die da arbeiten, auch Zugang zur Rente und alles das, also wirklich eine normale, wie als normale Arbeit, wie wir hier kennen. Das ist meine Vision, das ist was mich antreibt.
Mega gut. Das heißt aber, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen quasi, beziehungsweise wir haben die Motivation verstanden, ursprünglich halt eben aus der Leidenschaft für die Cashewkerne ist dann das Interesse an dem großen Ganzen gewachsen, gemerkt halt eben, okay, da ist ein Abfallprodukt, was nicht benutzt wird, was gar kein Abfall ist, sondern eine Frucht, was halt einen Mehrwert hat, aber der Mehrwert wird nicht erkannt. Du hast dann gesagt, okay, da muss man mehr machen. Daraus ist dann nicht nur eben der Nachhaltigkeitsaspekt gewachsen, sondern eigentlich viel mehr, nämlich eben dieser ganze Social Impact Teil des Einkommens und Co. Wie bist du aber rangegangen, als du dann halt eben gedacht hast, okay, so Research, die ersten Sachen gemerkt, so ja, warte mal, da wird gerade richtig viel Frucht verschwendet, weggeschmissen und nicht genutzt. Was waren die ersten Schritte, als du dann gesagt hast, so ja, da muss man eigentlich was tun? Wie findet man dann eben so eine Frauenkooperative? Wie bist du da rangegangen? Bist du einfach vor Ort halt rübergeflogen, weil du halt eben da groß geworden bist in Benin und dann eben gesagt, so über paar Ecken dann irgendwie wusstest, wo es eben solche Kooperativen gibt, oder wie bist du da rangegangen?
Genau, richtig. Ja. Ich habe ja wirklich Sepp am Anfang gesagt, ich will Sepp das Ganze produzieren. Ja, das war mein Ziel am Anfang. Dann habe ich dann, auch, da du das Informatik studiert hast, habe ich keine Idee von Lebensmitteln. Ja? So, was habe ich gemacht? Als erstes habe ich dann mich angemeldet bei einem Lebensmittelinstitut in Neumünster, das heißt KIN, Lebensmittelinstitut, kann ich den Namen sagen einfach. Ja, und da habe ich eine 10-monatige Weiterbildung absolviert. Ja, das geht, dann nennt sie Lebensmitteltechnik, einen kleinen Teil davon, wo man wirklich Sachen wie Haltbarkeit, wo man wie man Sachen pasteurisiert, wie man Sachen sterilisiert. Also solche Grundlagen habe ich jetzt mal gelernt, wo ich sage, okay, ich will selbst das Produkt dann machen. Ja, da muss ich da was machen. Und deswegen habe ich diese 10-monatige Weiterbildung als Ärzte gemacht. Dann habe ich angefangen, einen Partner zu suchen vor Ort. Und dann bin ich zufälligerweise auf meine jetzige Geschäftspartnerin dann vor Ort dort getroffen. Und die hat schon eine kleine Produktionsstadt in diesem Cashew-Anbaugebiet und produziert Mangosaft. So. Ah, okay. Und bei uns gibt es auch viele Ananas. Und die hat auch Ananassaft auch produziert. So. Und hat auch die Idee, langsam mit dem Cashew-Früchte, dann hat schon angefangen, langsam zu produzieren. Ja. Aber hat keinen Markt dafür, ja, weil das ein Produkt, was die Leute auch vor Ort dort nicht richtig kennen, weil die Früchte sind so empfindlich, dass wenn man in Nord von Benin, wo diese Anbau sind, bis nach Süden in 600 Kilometer, die Früchte schaffen das nicht. So empfindlich sind sie. Das heißt, die Leute, es gibt Leute in meiner Heimat, die auch nicht diese Frucht bis jetzt kennen, weil so empfindlich sind sie. Und die hat schon langsam angefangen, aber die hat keine Markt dafür, und weil sie so klein ist. Und so habe ich gesagt, okay, ich habe die Idee, will ich sowieso damit starten, du bist schon langsam dabei, dann tun wir zusammen und dann machen wir das Ganze groß. Und so sind wir vor 2-3 Jahren dann zusammengekommen, haben wir unsere erste Charge gemacht und das Ganze dann angefangen dann mit dem Vertrieb hier dann in Deutschland und dann ein Teil davon auch in Benin, mein Heimatland.
Okay, spannend. Das heißt aber, sie macht, deine Partnerin vor Ort, macht quasi, kümmert sich komplett um die Produktion. Du hast ein Verständnis aufgebaut durch eben diesen Ausbildungslehrgang, den du hier gemacht hast. Das dient aber einfach so einem groben Verständnis. Effektiv, die Produktion macht halt eben die Partnerin vor Ort.
Genau.
Und du kümmerst dich um den Vertrieb.
Genau, richtig. Ich bin im Moment hier in Deutschland, klar, aber ich bin regelmäßig dort, oft vor Ort. Nur während der Produktionszeit, weil die Cashew wachsen in bestimmte 3-4 Monate im Jahr. Und wenn wir die Produktion anfangen, bin ich sofort vor Ort, immer im Februar. Ja, und dort gucken wir zusammen, ja, wie wir dann die Früchte dann pressen, welche Pasteurisierungsgrad man benutzt, welche Temperatur man benutzt, wie für die Pasteurisierung und wie viel Zeit. Also das sind alles, was ich in der Weiterbildung hier Lebensmittelinstitut KIN hier gelernt habe, ja, da versuche ich auch dann reinzubringen, und sie auch hat auch über mehrere Jahre auch schon in der Lebensmittelbereich schon eine gewisse Weiterbildung schon gemacht. Und zusammen mit unseren beiden Know-how haben wir dann versucht, dann die Produktion dann zu machen.
Okay, spannend. Das heißt, du warst aber jetzt ganz frisch vor Ort, wenn Februar die Hochzeit war, die Produktionszeit. Das heißt, du warst jetzt im Februar genau drüben in Benin.
Genau, richtig. Ich war vor Ort im Februar jetzt, vor ein paar Wochen war ich dann vor Ort. Wir haben zusammen mit den Frauen in der Plantage, wir pflücken zusammen, am Ende dann essen, wir tanzen, wir haben Spaß, weil ich versuche ein bisschen diese Freude, was sie da haben, und man sieht, man liest das in ihre Augen, ja, dass sie freuen sich, dass wir endlich mal über mehrere Jahre diese Frische, weil man weiß schon, solange Cashew gibt, ja, die kennen, das gibt schon seit lange, bevor ich geboren, also das ist eine, und bis jetzt, dass keine sich um diese Frische gekümmert hat. Und dann jemand kommt und sagt, komm, wir machen diese Frische jetzt langsam was geil drauf. Wir versuchen ein bisschen zu vermarkten. Das freuen sie sich. Und jedes Mal, wenn ich vor Ort bin, ich habe immer Gänsehaut, ja, wenn ich sehe, dass diese, was wir klein angefangen haben, ja, diese Menge an Frauen, die da stehen und dann freuen, tanzen und sagen, ja, wir sind bei dir und ja, das ist für mich eine riesige Motivation. Ich habe so viele Erlebnisse dort gehabt, die ich nicht alles da, also wenn ich alle anfange, alles zu erzählen, ich glaube, wir werden hier 3 Stunden machen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, sie sind für mich eine große Motivation. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du schon weißt, aber ich war bei der Sendung die Höhle der Löwe, ja, und ich bin dahin gegangen, weil ich überzeugt, dass ich dort einen Deal bekomme. Aufgrund Nachhaltigkeit, Sozialempathie, alles. Leider hat nicht geklappt. Ja, die Löwen waren alle begeistert von dem Produkt. Sie waren alle begeistert von, was sie machen. Carsten Maschmeyer hat sogar während der Dreh gesagt, Simon, wirklich, ich finde deine Idee nicht mega, ich finde das giga. Also, das zeigt schon, dass wir machen was Gutes. Und ich habe keinen Deal bekommen. Und das war letztes Jahr. Eine Woche später wollte ich sowieso nach Benin in der Cashew-Plantage, um die Frauen zu treffen. Und ich habe sie schon gesagt, ich werde in Höhle der Löwe, und wenn ich einen Deal bekomme, dann ist unser Projekt wirklich durch die Decke. Und sie waren alle angespannt. Sie waren alle freuen sich auf die Nachricht, was kommt. Und dann bin ich ohne Deal rausgekommen. Ich wollte nicht per Telefon sagen, ich habe mir gesagt, du willst sowieso in einer Woche dorthin fliegen. Warte mal, wenn du vor Ort bist, dann sagst du, bringst du die Nachricht selbst mit, ja. Dann habe ich dann in der Cashew-Plantage dann die Frauen getroffen und diese Nachricht übergebracht. Ich war selbst dann, nach der Sendung, war ich wirklich demotiviert. Ich war wirklich, weil ich hatte so dran gehofft, ja.
Ja, war wirklich, also die Sendung quasi als so das große Ziel, richtig, der Moment, richtig. Wenn das passiert, dann geht's los. Genau. Und wenn es nicht passiert, das war keine Option eigentlich. Richtig. Und dann ist das auf einmal eingetreten und
so ist es.
Auf einmal diese Enttäuschung.
So ja. ist es, so ist es. Ich hatte alles an diese Sendung gesteckt, weil ich war so sicher und ich sehe diese ganze Frau. Ich habe dir gesagt, ja, wirklich, wenn wir einen Deal bekommen, wenn das alles wird richtig, alles wird gut. Und dann war diese eine Woche zwischen von meiner Reise, zwischen dem Dreh und die Reise, ich war komplett down, ja. Da bin ich dahin gegangen und habe die Nari in der Cashew-Plantage zusammen mit der Frau gebracht. Und die haben mich geguckt und gesagt, Simon, mach dir keine Sorge. Wir haben durch dich angefangen, dran zu glauben. Und wir sind überzeugt, dass wir wirklich das Ding zusammen groß machen werden. Ich schwöre, Adrian, wirklich, ich hatte fast Tränen im Augen. Weil ich habe gesagt, wenn ich diese Frauen sehe, ja, die hier ohne Perspektive, ja, so Hoffnung haben an etwas, was noch ganz noch am Anfang ist. Was soll ich sagen? Ich, die in Deutschland hier lebe, alles habe, was man braucht, ja. Was soll ich sagen? Und das hat mich sowas von motiviert. Bin ich zurück von Benin. Ich hatte es komplett diese Niederlage vergessen, ich sage jetzt, das geht jetzt richtig los. Und so bin ich dann los, ja, und bis zu irgendwann, ein paar Monate später, da kam dann die Ausstrahlung dann von der Sendung im Fernsehen und dann das Ganze dann ist noch wieder weiter dann bekannter geworden, ja.
Was waren die Gründe, warum am Ende die Löwen nicht investieren wollten?
Also für mich
einfach zu frisch.
Ja, einer der großen Gründe ist einmal die Menge und das zweite ist die Marge. Das ist die Marge. weil die Kosten, was ich im Moment habe, ja, ich mache seit über zwei Jahren fast jetzt, ich habe bis jetzt, wir sind nur im Minus, bis jetzt, wo ich mit dir rede, wir sind nur im Minus, wir haben kein Plus, also das ist normal, bei solchen, wir machen keine Dienstleistung, wir machen ein physisches Produkt, deshalb musst du ein gewisses Geld mitbringen und dann später dann zurückbekommen. Und das ist, also es gibt viele Leute, die den Saft mit normalem Apfelsaft vergleichen hier, von der Preis her. Ja, das ist zu teuer. Ja, guck mal, Apfelsaft kostet ein paar Cent und deine Phrase ist hier so teuer. Aber was die Leute nicht wissen, das ist dieser ganze Prozess. Ja, Apfel, wenn du pflückst, kannst du einfach liegen lassen, mehrere Tage. Der Cashew-Apfel, wenn du pflückst, musst du am gleichen Tag, wenn der reif ist, muss am gleichen Tag verarbeitet werden. So kannst du vergessen. So, erstens, das heißt, dieser Verarbeitungsprozess vor Ort ist sehr, sehr schwierig. Muss man durch die Welt, wir haben über 1000 Frauen, muss ich dir sagen. Diese Frauen hat, diese, meine Geschäftspartnerin hat eine Kooperation, mehrere Kooperationen, mehrere Dörfer, die in diese Plantagen gehen und gleichzeitig die Früchte pflücken, weil einen Tag später, die reif sind, kann man nicht mehr benutzen. Ja? Und da sind solche Leute, die unterwegs sind, sie müssen auch was bekommen für ihre Arbeit. So, ich muss diese ganzen Frauen zahlen, danach müssen wir die Produktion, dann die produzieren, auch zahlen, danach müssen wir dann diese ganze Logistik, ja, weil diese Behälter, was sie benutzen, das sind aseptische Behälter, das muss man benutzen, damit die Haltbarkeit gewährleistet wird. Das heißt, diese ganzen Behälter werden von Deutschland leer nach Westafrika, Benin, verschifft. Und von dort voll gemacht und wieder zurück hier nach Deutschland mit voller Saft. Und wenn man diese ganzen Kosten für eine Person im Moment hier sowas berechnet, weiß man schon, wo man ungefähr mit den Kosten sind. Aber für uns, das ist kein Grund zu sagen, wir verdienen nicht, deswegen machen wir nicht. Nein, ich bleibe dabei und mache ich, bis wir irgendwann der Punkt kommen, wo wir dann Leute haben, die sagen, was ich mache, das ist geil, wir sind bereit, das unterstützen, wir sind bereit, mitzumachen. Und deswegen bleibe ich dabei und mache ich dann trotzdem weiter.
Okay, das heißt, die Herausforderung ist halt einfach durch die Frucht, die halt eben sofort verarbeitet werden muss und dann eben die verschiedenen Schritte, die drin sind, ist ein sehr komplexes oder sehr richtig, aufwendiger Prozess richtig. Aktuell, weil es halt eben was Neues ist
genau.
Und eben keine Prozesse, keine bestehenden Abläufe gibt, auf die du dich ausruhen kannst, sondern du musst richtig. Alles von Grund auf neu bauen,
so ist es.
Erarbeiten, ausdenken und deswegen ist das
so
halt
ist
eben
es. Aufwendig. So ist es. Wir machen das Ganze von, es gibt keine Zwischenhändler, ja, wir machen das Ganze von der Plantagen vor Ort direkt in Benin bis zu Deutschland hier in unserem Online-Shop oder in Supermarkt. Also das ist komplett, machen wir. Also es gibt keine Zwischenhändler oder irgendwelche Prozesse, die schon da sind, die wir dann, worauf wir zugreifen können. Genau, richtig, das hast du gesagt, ja.
Ja, und das andere, was du eben so zwischen den Zeilen quasi schon mal angedeutet hast oder erwähnt hast, was ja aber auch extrem relevant ist, es gibt nur einen Moment im Jahr, wo halt eben die Früchte reif sind. Das heißt, in diesem einen Moment in dem Jahr wird quasi der ganze Wert dann geschaffen, beziehungsweise wird dann halt eben die Produktion gemacht für halt eben den ganzen Rest des Jahres. Ne?
So ist es. Das ist diese Komplexität, was wir haben bei dem Produkt, ja. Diese Früchte war ja nur von Dezember bis März irgendwann und dann ist Schluss, ja.
Ja.
So, das heißt, in diese kleinen Monate musst du die ganze Menge produzieren, was du für das ganze Jahr dann brauchst, ja. Und wenn du entweder produzierst du so viel, weil wir haben aber noch nicht die Kapazität dafür, oder produzierst du, was du produzieren kannst, was wir im Moment machen mit diesen kleinen Mitteln, was wir haben. Und wenn das später dann leer wird, kannst du nicht sagen, sag morgen, gehe ich noch wieder in Fabrik, produziere wieder neue. Nein, und das ist das Problem, was wir bei der Höhle der Löwe haben, ja, weil wir sind dahin, wir wussten nicht, dass wir ausgestrahlt werden. Wenn du in der Sendung bist, da kriegst du mit 3 Wochen vor, dass du, in 3 Wochen kommst du im Fernsehen. Ich habe dann die Sendung gebeten, ja, unsere Produkte sind ein bisschen schwierig, ja, wir haben nicht mehr so viel auf Lager. Können wir zum Beispiel ein paar Monate später dann, nicht in diese Staffel, aber die kommende Staffel dann ausgestrahlt werden, so können wir dann uns vorbereiten, ja, aber die Antwort war klar, die können nicht, die anderen dann, müssen wir alle die gleiche Regel folgen, dass sie 3 Wochen und dann fertig. Da habe ich verstanden, ja, hätte ich Deal gehabt, dann weiß ich 100%, dass dann ich ausgestrahlt werde, dann kann ich mich vorbereiten. Aber die Leute, die keine Deal haben, die wissen nicht, ja. Und das ist ein bisschen schade. Und so ist passiert, dass ich schon während der Ausstrahlung ist die ganze, unsere ganze Lager ist ausverkauft. Wir haben nicht sowieso nicht so viel auf Lager. Und dadurch, dass wir haben auch Probleme mit unserem Shop. Und die Sachen waren nicht alle komplett gleichzeitig synchronisiert, die verschiedenen Systeme auf dem Shop. Und dadurch haben wir mehr Sachen verkauft, als was im Lager war. Müssen wir das Ganze nochmal stornieren, mit Gebühren bei PayPal, mit Gebühren. Das war wirklich ein großes Chaos, ja. Und auch mit der Logistik, wir haben wirklich nicht schnell alles versendet, weil das kam alles so auf einmal, wir waren nicht so vorbereitet auch dafür. Und die Leute haben auf mehrere Tage gewartet, um ihre Ware zu bekommen. Manche 3 Wochen, manche 4 Wochen für ein Produkt, was man normalerweise in 3 Tagen liefern kann. Also das sind solche Probleme, die wir dann durch diese kurzfristige Information, dass wir in 3 Jahren ausgestrahlt werden. Und das hat uns wirklich viel fertig gemacht. Aber wir sind dadurch erfahrener geworden. Wir haben viel dadurch gelernt und wir machen weiter. Und ich danke dir nochmal, Adrian, weil ihr habt uns in diese Situation auch geholfen, ja. Und das ich benutze die Gelegenheit, um dich zu bedanken mit deinem Team von Tante L, weil wir haben im September keine Produkte mehr. Aber die Leute haben immer wieder angefragt. Und da bin ich dann zu euch gekommen, habe gesagt, was können wir jetzt machen, dass wir dann mit Vorbestellungen starten, damit wir ein bisschen Geld sammeln, um die Produktion nochmal weiter dann zu machen. Und da bist du dann mir entgegengekommen und hast gesagt, Simon, wir machen erstmal deinen Shop so weit, dass du dann erstmal mit der Vorbestellung im November schon startet, bis die Leute da irgendwann in April, in Mai jetzt ihre Produkte bekommen. Und das war für mich eine große Hilfe, dass du uns so unterstützt hast. Ich benutze die Gelegenheit nochmal, um dich zu bedanken, auf diese, ja, während unser Call jetzt hier, Adrian, sehr nett von euch, von Tante E-Team, alles super deinem Team, das war wirklich, also ich habe mich wirklich gut darüber gefreut.
Riesendank auf jeden Fall für die netten Worte.
Schöne Grüße an Vincent, ja.
Ja, die richte ich auch gleich nochmal dann aus. Ich bin mir aber sicher, dass er das auch hier hören wird. Ja, also genau, wir haben uns damals ja kennengelernt und ich fand das mega spannend, weil ich ja schon gesagt habe, so Cashew, die Frucht, kannte ich so nicht. So es ist halt eben diese Komplexität oder die Schwierigkeit, die daraus entsteht, dass du halt eben ja im ein Jahr im Voraus im Grunde für das ganze Jahr planen musst. In der Corona-Zeit war das ja auch so ein bisschen so mit den Fahrradherstellern quasi oder Fahrradshops, die dann immer in 3 Jahren quasi ihre Bestellung abgeben mussten. Wie willst du wissen, was in der Zukunft quasi die Nachfrage ist? Ja. Und bei dir natürlich nochmal krasser, weil halt eben du ja nicht weißt, ob du ausgestrahlt wirst. Wenn du nicht ausgestrahlt wirst, hast du halt eben da ganz viele Säfte und weißt, was genau. Du mit denen tust quasi. Ne? Und die genau. Sind ja auch irgendwann schlecht. Und dann wurdest du jetzt ausgestrahlt und halt eben viele Leute, die Nachfrage haben, aber du kannst es halt nicht bedienen. Frage genau. Hier jetzt, war das quasi auch der größte Moment für dich dann eben, wo am meisten Leute erfahren haben über dein Produkt und über das, was du tust? Oder war es schon vorher, dass du bestimmte Wege gefunden hast, um halt eben ja das bekannt zu machen? Weil ja an sich die Cashewfrucht kennt keiner so richtig, also die Cashewkerne kennt jeder, die Cashewfrucht keiner. Man weiß nicht, wie es schmeckt. Du hast schon erwähnt, es ist auch teurer als ein Apfelsaft. Das heißt, es ist nicht so ein Impulskauf vielleicht, den man sich mal macht. Wie bist du vorgegangen, um quasi Akur bekannt zu machen?
Genau, also ich habe viele Schritte gemacht. Ja, wir haben angefangen. Mein Ziel war, dass wir dann in der LEA dann gehen. Ja, und da haben wir dann da versucht. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dann am Anfang in zwei große EDK hier in Düsseldorf, weil wir sind in Ratingen, und in Düsseldorf dann diese Möglichkeit gehabt, in zwei große EDK, und da haben wir angefangen, dann ein bisschen das Produkt dann die Leute zu präsentieren. Ich habe die Wochenende benutzt, ja, um ja, Verkostungsveranstaltungen in diese EDK selbst zu machen, vor Ort mit meiner Frau. Wir haben die Leute verkosten lassen, probieren lassen, alles am Wochenende. Und so haben wir angefangen. Dann sind wir dann auf verschiedenen Messe, zum Beispiel internationale Grüne Woche, eine große Food-Messe in Berlin. Da haben wir da als Aussteller über Food Hub NRW, das ist ein Verein hier, die sich um Startup dann kümmern, den Food-Bereich, Food Hub NRW. Und durch diese Verein sind wir dann als Aussteller, dann als kleines Startup in so eine riesige, auf eine große Messe in Berlin. Da haben wir auch versucht, das Produkt dort bekannter zu machen. Und unsere große Game-Changer war meine Teilnahme an der Sendung Die Höhle der Löwe, worauf ich wirklich sehr dankbar bin, weil ich muss ehrlich sagen, auch ohne Deal, ohne meine Teilnahme an der Sendung werden wir vielleicht nicht heute sprechen, diese Call machen oder diese Podcast machen, weil dadurch habe ich eine gewisse Reichweite gewonnen, wo viele Leute im Fernsehen gesehen haben, dass ja, die Kerne, was wir jeden Tag essen, ist nicht nur eine Kern, hat eine Frucht dran, ja, groß wie ein Apfel, die normalerweise weggeworfen wird. Und also diese ganze Story haben die Leute durch die Sendung die Höhle der Löwen gesehen. Und das war für mich ein großer Game Changer. Und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, bei der Sendung mitzumachen. Ja, das ist so, ja. Da muss ich ehrlich sagen, ja.
Okay, das heißt aber viel Anfangszeit, direkter Austausch, quasi auch Education, die du betreiben musst, halt Leute darüber aufklären, dass es halt eben das Produkt gibt und deswegen halt vor Ort im Edeka viel halt Produktpräsentation gemacht und besonders dann halt eben jetzt so Höhle der Löwen. War das jetzt einmalig, dass quasi während der Sendung und nach der Sendung halt viele Leute bei dir dann eben auf der Shop-Seite waren und das bestellt haben, oder merkst du auch jetzt nach wie vor, dass da gewisse Nachfrage ist?
Ja, ich bemerke nach wie vor, dass gewisse Nachfrage ist, weil ich sage immer, wenn die Leute bereit sind, ja, wenn die Leute bereit sind, ein Produkt zu bezahlen oder das Geld für etwas zu geben, was noch nicht produziert ist, ja, was noch nicht da ist, ja, das ist ein großes Engagement, ja, muss ich sagen, ja, und da habe ich schon mal erlebt, weil unsere Anfangsphase, was ich vergessen zu sagen, unsere Anfangsphase haben wir schon eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, ja, um zu starten, vor 2 Jahren bei Startnext, ja, so haben wir gestartet und die Leute haben Vorbestellungen gemacht und jetzt auch noch mit deiner Hilfe haben wir ja seit November der Shop für die Vorbestellung vorbereitet und Leute haben trotzdem bestellt, obwohl wir gesagt haben, wir haben noch keine Ware, wir werden irgendwann in April, Mai dann beliefern, ja, und viele haben gemacht, um uns zu unterstützen und da finde ich geil und das gibt mir wirklich Motivation weiterzumachen, weil ich sehe, was wir da machen, ist nicht nur für uns. Es gibt viele Leute, die das verstehen und mit unterstützen wollen. Und normalerweise sollten die Getränke schon jetzt in diesem Monat ausgeliefert werden. Aber ich habe vorhin erzählt, diese ganze Logistikkette, wir haben so viele Sachen, so viele Schritte dazwischen. Wenn eine ein bisschen fehlt, dann das macht das Ganze noch komplizierter. Und das ist jetzt, was passiert ist. Ja? Deswegen haben wir normal die Leute gebeten, sie können leider nicht jetzt im April, wie gesagt, nicht ihre Produkte bekommen, das wird dann im Mai, Mitte, Ende Mai dann passieren, ja, weil wir haben noch in der Logistikkette nochmal Probleme gehabt. Ich bin immer überrascht, wenn die Leute so reagieren, weil sie akzeptieren, ja, und sagen, nee, Simon, das ist kein Problem, wir wollen euch unterstützen, wir verstehen, dass das nicht einfach ist, so, und für mich von Anfang an war, transparent zu sein, ja, das Ganze transparent, wenn irgendwelche Probleme, muss man die Leute schnell kommunizieren, da versuchen wir zu machen, und die verstehen das auch, das ist, ja, wir sind voll bei euch, auch kein Problem, wir können warten, weil ich habe nochmal die Frage oft, ja, sollen wir stornieren, wir können auch das Geld, wenn das so lange dauert, wir können das Geld stornieren, nein, alles okay, wir bleiben dabei, wir wollen euch unterstützen. Und das gibt mir wirklich eine große Freude, zu wissen, dass die Leute da sind, die uns mit unterstützen wollen, die uns verstehen.
Ja, also transparente Kommunikation auf jeden Fall extrem relevant und wichtig.
Sehr
wenn
wichtig.
Man die Leute abholt und die mitkriegen, wichtig. Was halt passiert und dass man hinterher ist und dass dir das wichtig ist, dann ist auch so die Erfahrung auch in anderen Kontexten so,
richtig,
das ist
richtig,
auf jeden Fall
richtig,
so
richtig.
Das Wichtigste. Und dann sind Leute auch, verstehen die das und sind auch bereit, halt eben dann, zum Beispiel noch mal einen Monat länger zu warten auf eben das Produkt.
Genau, das bringt nicht die Sache schön zu reden. Wirklich, muss man transparent sein. Wenn nicht klappt, das muss man sagen, ja, klappt nicht, weil wir sind alle nur Menschen, ja. Und ich kann nicht alles allein machen. Ich habe so viele Dienstleister dazwischen. Ich habe so viele andere Leute, die mich unterstützen, ja. Und wenn irgendwelche Schwierigkeiten kommen, muss man klar kommunizieren und sagen, ja, genau, richtig.
Okay, wie wichtig ist der Online-Shop jetzt mittlerweile für dich?
Genau.
Jetzt gesagt, es also, sind schon Vorbestellungen. Richtig. Du hast nach wie vor so ein bisschen Lebensmittelhandel vielleicht, aber wie wichtig, welche Rolle nimmt der Online-Shop ein?
Also ich habe jetzt seit ein Jahr jetzt versuche ich unseren Online-Shop als unseren Hauptvertriebskanal zu nehmen. Ja, weil wir müssen in diese Richtung gehen. Viele Leute sagen, ja, Flaschen, Getränke, das gehört zu LEA. Ja, wir haben diese Erfahrung gemacht mit diesen zwei EDK in Düsseldorf. Unsere Produkte gehen runter. Sogar der Geschäftsführer hat mich gesagt, ja, Herr Debarre, wirklich, das ist ein bisschen schwierig, weil das Produkt ist erklärungsbedürftig. Ja. Die Leute laufen vorbei, sie sehen das als normale Abfallsaft, vergleichen mit anderen Preisen. Das bleibt da, das läuft nicht. Ja. Und dazu noch kommt die Marge, was man in Einzelhandel dann als Startup geben muss. Das ist für uns im Moment zu hoch. Und wir machen keine Massenproduktion. Ja? Und wenn wir essen diese Margen, zweitens diese Erklärung bedürftiges Produkt, was wir haben, wenn wir diese ganze Sache zusammennehmen, dann sagen wir uns, obwohl das ist Getränke und Flasche ist, wir müssen unsere Online-Shop aufbauen und so können wir die Leute abholen, die verstehen erstmal, was wir machen und verstehen, warum wir das machen, das ist wichtig, warum wir das machen, dann solche Leute erholen als viele in LEA, die sagen, ja, das ist einfach nur ein Getränk, sollte paar Cent kosten, ja. Und für mich ist der Shop, Online-Shop, sehr, sehr wichtig, das ist unsere erste und größte Vertriebskanal, was wir dann benutzen wollen. Und da konzentrieren wir uns wirklich riesig drauf. Deswegen bin ich dann, habe ich mich zusammen, also habe ich meine Kräfte, alles so finanziell, was wir haben, und sage, okay, da müssen wir daraus etwas Geiles machen. So sind wir dann zu Tante E gegangen, dann haben wir euch dann unseren Online-Shop ein bisschen professionalisiert oder wirklich nochmal besser gemacht, damit man da coole Experience, coole Erfahrungen auf dem Shop dann machen kann.
Ja, der Nachteil halt natürlich ist, im Supermarkt ist quasi die einzige Fläche, um halt zu erklären, das Produkt zu präsentieren, wenn du nicht vor Ort selber bist und Stand quasi hast und als Person das präsentierst und
so
erklärst
und
diese Tastings machst,
so
hast du nur dieses kleine Etikett. Ne?
Richtig, richtig. Das ist das Problem.
Deswegen, ein paar Sekunden, wo
genau,
Leute drauf gucken.
Genau, ja. Deswegen hat der Geschäftsführer von dieser EDK in Düsseldorf hat uns gesagt, Simon, wirklich, ich würde euch vorschlagen, dass ihr Wochenende vorbeikommt und dann Verkostung zu machen. Wir haben aber bemerkt, wenn wir da vor Ort sind, und die Leute erklären, probieren lassen, die machen so viele Umsatz, sie kaufen das. Aber sobald wir nicht da sind, nur im Regal steht, passiert gar nicht, wochenlang, monatelang. Also das ist bringt uns nicht. Der Ladenbesitzer hat auch nichts davon, weil er hat Getränke im Laden, der keine kauft. Und wir müssen nur, dass nur viele Margen für die paar Flaschen, was wir kaufen, verkaufen, müssen wir bis zu 30%, 35% nochmal abgeben, was wir im Moment selbst noch nichts verdienen. Deswegen haben wir gesagt, nee, lassen wir es mal und konzentrieren wir uns auf dem Online-Shop. Wenn die Leute unbedingt da probieren wollen, unterstützen wollen, dann können sie im Shop kommen und dann kaufen. Das ist unser Hauptvertriebskanal jetzt für das Produkt.
Okay, mega. Und im Online-Shop hast du halt die Möglichkeit, dann eben das, was du sonst als Person erklären musst, kannst du zumindest dann durch Fotos, durch Texte, durch Videos halt nochmal näher bringen und die Leute dann halt eben darüber aufklären. Die Schwierigkeit ist natürlich, die Leute dann in den Online-Shop reinzubringen. Das hast du nach wie vor, dass du dann halt eben im Supermarkt sind die Leute zumindest, aber in deinem Online-Shop, da musst du erstmal reinbringen. Was hast du für euch gemerkt? Was ist der Kanal, um die Leute halt eben reinzuholen?
Das ist Instagram, ein bisschen TikTok habe ich auch ein bisschen gemacht, aber mehr Instagram ist eine der Hauptpunkte, wo man die Leute dann reinholt. Ja, im Moment, wir sind so fokussiert auf das Produktion, damit die Leute dann schnell ihre Produkte bekommen. Ja, das ist unsere Hauptarbeit, was wir im Moment haben. Deswegen auf Instagram ist es ein bisschen weniger geworden, weil wir auch sowieso noch kein Produkt haben auf dem Markt jetzt. Ja, wir sind noch in Produktion und alles. Und deswegen ist es weniger geworden. Zurzeit, aufgrund der finanziellen Kosten, muss ich allein alles machen. Also von Videoschnitten, von Videodreh, von Posten auf LinkedIn, auf Instagram, überall, wo man die Leute, Social Media, die Leute abholen kann. Ich muss alles machen, muss ich gleichzeitig dann Produktion vorbereiten, muss ich auch dann mit Logistik, alles mache ich im Moment allein und das kostet viel Zeit. Also deswegen mit Instagram, mit Social Media ist es ein bisschen weniger geworden, aber sobald wir das Produkt vor Ort haben, dann werden wir nochmal starten. Weil für mich ist wichtig, dass die Leute, die Vorbestellung gegeben haben, ihre Produkte erstmal bekommen, bevor man dann Post auf Instagram und solche Sachen noch weiter die Zeit damit verbringt.
Absolut. Das heißt, du jetzt gerade voller Fokus auf die Produktion, quasi erste Halbjahr dann immer Produktion-Fokus, danach dann eben kann man darüber sprechen, Vertrieb und
genau.
Und so wechselt sich das gerade so ein bisschen ab.
Genau, richtig, genau, so läuft das, ja.
Mega, und du hast gerade gesagt, so jetzt gerade ist es quasi, wird es verschifft, die Ernte ist quasi durch, es wird quasi verschifft nach Deutschland. Das heißt, wenn man jetzt bei dir im Online-Shop vorbeiguckt, dann ist wahrscheinlich die Wartezeit am kürzesten für den Rest des Jahres, oder? Das heißt, perfektes Timing eigentlich für unseren Podcast hier, die Aufnahme.
Genau, richtig. Das passt ganz gut, ja, weil ja, am Kurs ist genau richtig. Die Leute, die bestellen, die haben nur 3-4 Wochen und haben sie ihre Produkte. Ja, nicht mehr 6 Monate. Die Leute haben im November bestellt, kann man sich vorstellen. Die Leute haben im November schon bestellt und bekommen auf ihre Ware im April, Mai und warten drauf. Das ist unglaublich. Da bin ich wirklich sowas von geflasht, ja. Von diese Anteilnahme, von dieser Unterstützung, Gedanke, was die Leute haben, ja. Weil sie könnten sagen, nee, ich warte, wenn das kommt, dann kaufe ich. Nein, sie haben trotzdem schon bestellt, um uns zu unterstützen, damit wir ein bisschen finanzielle Mittel haben, um vorzuproduzieren. Und da finde ich geil, ja.
Ja. Ja, mega, das ist richtig gut. Und das heißt aber auch für diejenigen, die hier zuhören und sagen, okay, ich habe noch nie ein Cashewfrucht quasi probiert, ich weiß gar nicht, wie das schmeckt, dann ist jetzt genau der richtige Moment, tatsächlich einmal in den Online-Shop reinzugehen, sich das Ganze nochmal anzugucken, da sieht man auch noch ein bisschen mehr über halt eben das, was ihr macht, wie das Ganze aussieht quasi. Und man hat jetzt die Chance halt eben auch vorzubestellen und gar nicht so lange warten zu müssen, bis dann eben die Getränke da sind, weil sie sind ja schon auf dem Weg, sie sind ja, und so wie es sich anhört, habt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr produziert als das, was vorbestellt wurde, sodass man halt hier jetzt noch die Chance hat, auf jeden Fall da mal in die Gunst zu kommen und auch gleichzeitig dich zu unterstützen, das, was du tust und halt eben auch das, wofür halt Akua am Ende auch steht, nämlich wesentlich mehr als eigentlich nur der Saft nur ein Mittel zum Zweck eigentlich für das, was viel größer dahinter steht, nämlich erstens den Abfall zu minimieren, eine Frucht, die auf jeden Fall es wert ist, gegessen zu werden, halt eben auch wirklich zu nutzen, gleichzeitig eine zusätzliche Einkommensquelle zu sichern und am Ende aber auch halt eben die Wertschöpfungskette oder die Wertschöpfung zurück in das Produktionsland zu bringen, nämlich nach Benin, wo das Ganze eben angebaut wird.
Genau, auch für jeden Fall, genau, richtig geil zusammengefasst, Adrian, genau, richtig. Ja, der Saft ist auch das, unsere erste Produkte, ja klar, der Saft ist, wie ich schon von Anfang an gesagt hatte, das ist naheliegend, was man machen kann, aber wir haben über 2 Jahre jetzt Feedback von den Leuten bekommen über den Saft, wie sie das gefunden haben. Und basierend auf diese ganzen Rückmeldungen, basierend auf diese ganzen Feedback, haben wir ein zweites Produkt jetzt herstellen lassen, nämlich die Cashewfrucht-Limonade, das mit Kohlensäure, mit Calamansi, das ist eine Art Limette, ja, dazu. Und das macht das Ganze noch erfrischender, weil viele Leute sagen, ist mir so zu süß, weil der Saft ist ohne Zusatzstoff und ohne Zucker, aber trotzdem von Natur aus ist der Cashew-Saft sehr süß. Und viele Leute, die nicht so süße Getränke mögen, sagen, das ist so süß. Daraus haben wir hier diese Limonade gemacht, die nicht mehr so süß ist und nochmal mit Kohlensäure erfrischender, aber ohne Zucker, trotzdem lecker. Und da kommt, bringen wir auf den Markt. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein drittes Produkt auf diese Saft hier. Das ist eine Konzentrat. Ja, weil wir haben auch, wie gesagt, hatte ich gesagt, wir haben mehrere Messe gemacht. Ja, wir waren auch mehrere Messe. Und da haben wir dann, wir waren im Januar jetzt auf der internationalen Süßwarenmesse in Köln. Und da haben viele Leute auf der Süßwarenindustrie gesagt, wow, diese Cashew-Konzentrat, das ist so süß, das ist wirklich dickflüssig, wie Agavendicksaft, und da kann man daraus wirklich viel Anwendung dafür, für viele Anwendungen benutzen in Süßwarenindustrie. Und da haben wir viele Kontakte schon gehabt. Deswegen haben wir jetzt als drittes Produkt diese Konzentrat, aber mehr in Richtung B2B. Ja, Eis, Soße und solche Sachen, das geht in diese Richtung, wo man wirklich Süßwarenindustrie benutzen kann. Und das ist unser drittes Produkt, was wir jetzt dieses Jahr im Mai jetzt auch auf den Markt bringen werden. Alles das aus dem Cashew-Früchte, die man bis jetzt im Genuss weggeworfen hat.
Mega, das heißt, du wirst so ein bisschen zu einem Botschafter der Cashew-Frucht. indem du auch Aufklärung betreibst auf verschiedensten Messen. Jetzt hast du es gesagt, eine Alternative vielleicht zum Agave-Dicksaft, der ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Produkten drin ist. Das heißt, auch das eine Möglichkeit, um halt weiter ans Ziel zu kommen oder das zu unterstützen und eben da dem, was dich antreibt, da halt eben das weiter erfolgreich fortzuführen. Das ist doch mega.
Genau, so ist es. Ich rede nur von davon, ich träume schon von Cashew-Anfällen, muss ich sagen. meine Tochter sagt immer, ey Papa, du bist wirklich besessen von dieser Cashew-Frische. Überall, wo du bist nur am Reden von Cashew-Abfälle, Cashew-Früchte, Cashew-Abfälle. Ja, ich lebe dafür seit 2 Jahren mich fasziniert das. Vor ein paar Jahren haben viele Leute nicht gewusst, dass sowas gibt. Und heutzutage, wenn man Leute sieht, die wirklich wissen, dass sowas überhaupt gibt, zum Beispiel bei dir, selbst hast du gesagt, das freut mich einfach, da weiterzumachen damit.
Total. Und diese Begeisterung, den Enthusiasmus, den spüre ich komplett hier über die Internetleitung auf jeden Fall. Das kommt maximal an und deswegen bin ich auch selber begeistert. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich hier nach auch mal fürs Team eine Bestellung abgeben, jetzt wo ich weiß, dass ja ein paar Wochen quasi nur noch hin ist, bis das Ganze kommt. Entsprechend, dass wir auf jeden Fall da auch in den Genuss kommen von der Cashewfrucht und dem, wie es schmeckt. Ich hoffe, dass hier einige, die zuhören, vielleicht auch die Lust bekommen halt haben, beim Zuhören da auf jeden Fall das mal auszuprobieren und da auch eben mal vorbeizuschauen bei dir im Shop. Akua, den Namen, den sieht man ja dann auch nochmal in dem Podcast-Titel. Insofern gibt es auf jeden Fall Wege, wie man zu deinem Shop finden wird. Simon, gibt es auch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre noch spannend erwähnen zu wollen, irgendwas, wo bevor wir hier aufhören, das muss noch gesagt werden.
Ja, erstmal danke für diese Möglichkeit, was du mir gegeben hat, Adrian, auf diese Plattform jetzt meine Erfahrungen mit deinen Leuten da zu teilen, was wir machen, vor Ort in Benin und hier in Deutschland mit den Leuten dann zu teilen. Das hat mir wirklich eine große Freude bereitet und ich bedanke mich bei dir dafür. Was ich als letztes Wort sagen möchte, ist einfach nur, dass wir, was wir hier machen, das ist auf, damit wir, also wir wollen wirklich die Welt ein Stück besser machen. Ja, wir können nicht allein alles machen, wir können nur gemeinsam machen. Ja, und wenn viele Leute mitmachen, das wird das Ganze schneller und einfacher. Und darauf, deswegen freue mich und bedanke mich auch bei den Leuten, die dann wirklich uns von Anfang an unterstützen, uns von Anfang an zur Seite stehen und dran glauben. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei all diesen Leuten. Für mich selbst, was ich sage, was ich mit den Leuten dann teilen möchte, ist einfach nur, dass egal was ihr macht, auch wenn am Anfang sehr schwierig scheint, dass das wenig funktioniert oder dass das nicht klappen, immer dranbleiben. Wenn man dran glaubt, funktioniert auch. Ich habe jetzt vor mir hier ist eine Zitat, was ich mal auf meinem Schreibtisch habe, die ich jeden Tag lese. Das ist eine Zitat von Nelson Mandela. Und dieses Zitat sagt, je ne paie jamais, ist auf Französisch, je ne paie jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Das heißt, ich verliere nie, entweder gewinne ich oder ich lerne. Das heißt, alles, was ihr macht, wenn ihr Rückschläge bekommt, wenn ihr wirklich Niederlage bekommt, nehmt das als Erfahrung und lernt daraus und macht weiter und irgendwann kommt schon der Erfolg. Also das ist meine Learning und da möchte ich gerne mit den Leuten hier teilen.
Bessere letzte Worte hätte ich mir gar nicht wünschen oder ausdenken können. Simon, Riesendank für die letzten Worte, Riesendank für deine Zeit hier, dass du uns einmal mitgenommen hast auf die Reise, uns näher gebracht hast, was eigentlich alles Besonderes in der Cashewfrucht steckt. Ich freue mich auf jeden Fall, bin gespannt auch weiterhin zu sehen, wie das Ganze sich entwickelt bei dir und freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut, bis dahin.
Vielen Dank, Adrian, vielen Dank für die Einladung und mach's gut und alles Gute. Ciao, ciao.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.